Ja, ich freue mich, dass wir heute Morgen wieder miteinander über Gottes Wort nachdenken können. Das ist für mich immer eine ganz großartige Gelegenheit, mit euch zusammen Gottes Wort zu öffnen, zu schauen, was hat Gott uns heute Morgen zu sagen. Denn das ist genau das, womit wir rechnen, wenn wir Gottesdienst feiern, dass wir nicht einen toten Gott verehren oder nur an das Grab glauben, sondern auch an die Auferstehung, dass wir es mit einem lebendigen Gott zu tun haben. Und das ist gewaltig. Heutzutage ist es ja so, wir leben in einer Zeit, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber eigentlich leben wir in einer Zeit, wo niemand sagen muss, das kann ich nicht. Und zwar völlig egal, um was es sich handelt. Ja, das ist ja vielleicht neu, aber wir leben in einer Zeit der Tutorials, oder? Tutorials, das ist so ein neudeutscher Begriff für diejenigen, die das nicht kennen. Gebrauchsanweisung oder Gebrauchsanleitung. Wie soll ich irgendetwas machen? Und besonders beliebt ist das ja so bei irgendwelchen Videoplattformen. Ich möchte da keine Schleichwerbung machen. Aber es gibt so rote Schrift auf weißem Grund. Also Videoplattformen, wo wir ganz, ganz viele Tutorials angucken können zu allen möglichen Themen. Da kann man lernen, wie man einen Kuchen backt und dekoriert. Das muss ich notgedrungen immer wieder mitgucken mit meiner Frau. Dann kann man lernen, wie man ein Auto repariert. Man kann lernen, wie eine Spülmaschine von innen aufgebaut ist. Man kann sogar lernen, wie man Gitarre spielt oder Schlagzeug. Ganze Kurse, Tutorial-Kurse gibt es da, wie etwas geht. Ich habe letztens gesehen, T-Shirt falten in einer Sekunde. Ja, das ist irgend so eine japanische Technik, die man dann da anwenden muss. Genial. Aber dass du vorher 10 Minuten das ganz akkurat bügeln musst und hinlegen musst, um dann mit einem Griff das Ding zu falten, das sagt einem keiner. Aber T-Shirt falten in unter einer Sekunde. Fallschirmspringen, Autos klauen, reparieren meine ich natürlich, effizienter arbeiten, wie du Klamotten stilvoll kombinieren kannst. Ich weiß, ich sollte so ein Tutorial mal gucken. Alles kann man lernen auf diesen Videoplattformen. Es gibt nichts, was es nicht gibt und man muss nicht sagen, das kann ich nicht. Ich habe die Predigt heute so überschrieben, wie geht Buße? Und das ist nicht unbedingt ein Tutorial und doch möchte ich mit uns zusammen uns mal dieser Frage nähern. Und wir wollen das anhand von 3 Fragen tun. Erstens, warum brauchen wir überhaupt Buße? Zweitens, wie geht Buße? Und drittens, was ist Buße? Vielleicht würde jetzt der ein oder andere sagen, ja, das Dritte kommt doch an die erste Stelle. Was ist Buße? Fangen wir doch mit der Definition an. Aber tatsächlich ist die 3. Frage in den ersten beiden schon mehr oder weniger enthalten. Und während dieser Entdeckungsreise werden wir merken und in Erfahrung bringen, was Buße überhaupt ist. Also, die erste Frage, warum brauchen wir überhaupt Buße? David Gooding und John Lennox, sie haben ein wunderbares Buch miteinander geschrieben, beides Professoren. David Gooding ist Professor in Belfast, ist dieses Jahr verstorben für Altes Testament. Und John Lennox ist Professor für Mathematik, Philosophie und Religionsphilosophie in Oxford. Und sie haben ein Buch geschrieben, Schlüsselbegriffe der Bibel. Und ein Kapitel davon behandelt das Thema Sünde. Und sie greifen dieses Thema auf und stellen klar, die Welt leidet an einer Krankheit. Und diese Krankheit hat viele, viele Symptome, die wir beobachten können. Kriege, Hungersnöte, zerstörte Beziehungen, Ausbeutung von Natur und Menschen untereinander, Wut, Gewalt, Einsamkeit, zutiefst unerfüllte Sehnsüchte, Sinnlosigkeit. Man kann die Liste beliebig fortsetzen. Viele, viele Symptome ein und derselben Krankheit. Und wie bei einer Krankheit weisen Gooding und Lennox in ihrem Buch darauf hin, dass wir eben unterscheiden müssen zwischen Symptome zwischen dem Symptom einer Krankheit und der Krankheit selber. Natürlich können wir uns darum bemühen, Symptome zu reduzieren, zu behandeln. Aber sie werden immer wieder hervorbrechen, wenn wir nicht die Krankheit behandeln. Ich glaube, das ist jedem klar. Als unsere Kinder geboren worden sind, dann hatten alle drei so in den ersten Tagen Gelbsucht. Und Gelbsucht, da verfärbt sich ja die Haut, die wird so richtig, eigentlich ist es noch schön, muss man fast sagen. Also die wird so bräunlich, die schimmert so, einen ganz so einen interessanten Teint bekommt die Haut. Die Augen werden auch gelb, das ist wiederum nicht so schön. Aber Gelbsucht bei neugeborenen Kindern, was ganz Normales. Es wäre doch völlig irrsinnig, wenn man jetzt hergehen würde und sagen würde, ah, es gibt so ein schönes Baby-Make-up und wir würden das Kind ganz wunderbar anpinseln, damit der Hautton wieder so richtig schön natürlich aussieht. Jeder würde sagen, das ist grob fahrlässig, das dürft ihr als Eltern auf keinen Fall machen, oder? Das ist doch klar. Wir müssen gucken, dass die Leberwerte wieder stimmen. Dass die Entgiftung des Körpers, womit das zusammenhängt, wo Gelbsucht entsteht, dass die Leber wieder auf Vordermann gebracht wird. Dass der Körper wieder richtig funktioniert. Und genauso sagen Lennox und Gooding, dass wir nicht einfach nur die Symptome behandeln sollten, sondern die Krankheit an der Wurzel packen. Und sie weisen darauf hin, dass diese Krankheit mit all diesen hässlichen Symptomen, die wir vorher genannt haben, darin besteht, dass wir als Menschen tief in unserem Herzen den Wunsch haben und pflegen und möglichst unter keinen Umständen abgeben möchten, und zwar losgelöst und unabhängig von Gott zu leben. Das ist der Kern dieser Krankheit. Das sehen wir ja bei Adam und Eva auch im Garten Eden. Sie entscheiden für sich selber, wir möchten selber entscheiden. Im wahrsten Sinne des Wortes wollen wir das Zepter in die Hand nehmen. Ich will mein eigener Herr sein. Ich will entscheiden, ob ich von dem Baum esse oder nicht. Das ist meine Sache. Ich bin der Herr meiner selbst, meines Glückes Schmied. Ich will selber am Ruder sitzen. Ich bin der Kapitän meines Schiffes. Ich will unabhängig sein. Das ist die Wurzel dieser Krankheit. Schaut, manchmal sagt aber auch der ein oder andere, ich habe ja nichts gegen Gott. Das soll ja jeder für sich so glauben, wie er das möchte, oder? Also ich höre das immer und immer wieder. Ja, das ist ja schön für dich. Und wenn dich das glücklich macht und es dir gut tut, dann mach das auch. Toleranz ist ja ein ganz hoher Wert in unserer Gesellschaft. Die Zeiten der offenen Ablehnung sind mehr oder weniger vorbei. Aber an die Stelle von Ablehnung ist eine gewisse Gleichgültigkeit getreten, oder? Eine Haltung, ich interessiere mich einfach nicht dafür. Und da gibt es zwei unterschiedliche Arten. Natürlich kann ich sagen, ich interessiere mich nicht für Musik. Das ist traurig und ein ganzes Stück Kultur geht verloren und etwas Schönes im Leben geht verloren, aber darüber kann man diskutieren, da kann man sagen, ja gut, bist halt ein Kulturbanause oder was auch immer. Ich interessiere mich nicht für Musik. Wenn ich aber sage, ich interessiere mich nicht für meinen Ehepartner, das ist etwas ganz anderes, gell? Das hat ja eine ganz andere Komponente. Wenn ich darüber spreche, ich interessiere mich nicht für meinen Ehepartner, dann ist das tragisch. Dann steckt dahinter eine entfremdete Beziehung, eine zerstörte Liebe, Enttäuschungen, Verletzungen, all das. Wenn jemand sagt, ich interessiere mich nicht für meinen Ehepartner. Gott ist jetzt derjenige, dem wir unsere Existenz zu verdanken haben. Er ist derjenige, der uns geschaffen hat, der uns so designt hat als sein Gegenüber, der möchte, dass du und ich in einer Beziehung zu ihm leben. Und wenn man dann sagt, ich interessiere mich nicht für Gott, dann ist das mehr als tragisch, dann ist das eine Katastrophe. Dann ist das etwas Furchtbares. Also Ablehnung oder Gleichgültigkeit sind beides nicht die Lösungen. Da ist ein Gott, der sagt, ich möchte dich als mein Gegenüber. Ich möchte, dass du in der Freundschaft zu mir aufblühst. Ich will deine Bedürfnisse erfüllen. Ich will dich glücklich machen, so tief, so reich, so grundlegend, wie das nichts und niemand auf dieser Welt je tun kann. Das ist mein Plan für dich. Der Schlüssel dazu heißt Buße. Und das ist die Antwort auf diese Frage. Warum brauchen wir überhaupt Buße? Um in die Freundschaft und Beziehung mit Gott zurückzufinden. Das ist die erste Predigt, die Jesus in Markus 1, Vers 15 gepredigt hat. Dort sagt er laut zu allen Leuten, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, heißt es in der Luther-Übersetzung. Und jetzt wollen wir uns der zweiten Frage zuwenden. Wie geht Buße? In Hebräer Kapitel 12, Vers 17 heißt es, und ich habe da bewusst eine andere Übersetzung gewählt, weil es mir um das Wort Buße geht, das im Grundtext da auch vorkommt. Ihr wisst ja, dass hernach oder danach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Um wen geht es an dieser Stelle? Es geht um Esau, den Bruder von Jakob. Esau war so ein richtiger Outdoor-Mensch und er war viel auf der Jagd. Und das heißt im Gottes Wort über ihn, dass er jemand war, der mit so geistlichen Dingen wirklich nichts anfangen konnte. Und so kam er eines Tages müde von der Jagd, hatte irgendwie nichts geschossen, enttäuscht, kam zurück nach Hause und da war sein Bruder Jakob, der ein Linsengericht gemacht hat. Und er hatte richtig Kohldampf und er sagt, gib mir was zu essen. Und der Jakob, der hat gesagt, ja, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht, also diesen Segen, um den es da geht, verkaufst. Ja, ja, komm, ist doch egal. Her damit, mit dem Linseneintopf. Und so hat er das einfach mit Füßen getreten, hat es für total gering geschätzt, für null und nichtig und hat den Linseneintopf dem vorgezogen. Und dann kam es tatsächlich so, dass sein Bruder Jakob von dem Vater Isaak gesegnet worden ist und für Esau nichts mehr übrig blieb. Er ging leer aus oder fast leer. Und dann heißt es hier in der Rückschau im Hebräerbrief, er erlebte, dass es keinen Segen mehr gab, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Für Raum kann man auch übersetzen mit Gelegenheit. Esau fand keine Gelegenheit zur Buße. Ja, Moment, er war doch noch am Leben, der hatte doch einen Puls, er atmete noch. Wieso nicht Buße? Wieso konnte er nicht Buße tun? Weil Buße und die Gelegenheit dazu nicht in unserer Verfügungsgewalt ist. Oh Freunde, das ist so wichtig, dass wir das berücksichtigen. Du kannst nicht einfach Buße tun, wenn dir danach ist. Das können wir nicht. Es ist ein heiliges Eingreifen Gottes, dir die Gelegenheit zu geben, die Einsicht deiner Schuld, dass du vor Gott Buße tun kannst. Das ist pure Gnade, dass Gott dir zeigt, wer du bist vor ihm als sündiger Mensch, vor dem heiligen Gott und du sagen kannst, es tut mir leid, bitte vergib mir. Das ist ein Eingreifen des Himmels. Ich habe es erlebt, wie Leute unter Tränen Buße gesucht haben, es aber nicht gefunden haben. Ich möchte ja gern, aber irgendwie kann ich es nicht sehen. Ich sehe nicht die Realität Gottes oder die Realität meiner eigenen Schuld. Buße ist etwas, was Gott schenkt. Esau suchte einen Weg, aber er fand keinen. Schaut, ich möchte nicht, dass heute Morgen hier in diesem Raum irgendjemand sitzt, der das erleben muss. Ob du nun schon lange gläubig bist und mit Jesus lebst und ihn kennst, aber das Gefühl hast, da gibt es eine Schuld, die uns trennt. Und du kommst einfach nicht dazu, du findest keinen Raum für Buße. Oder möchte ich dich so einladen, nutze diesen Raum heute. Heute Vormittag. Nach der Predigt bieten wir immer Gebet an. Da sind Leute da mit so einem Button, die bereit sind, sich Zeit zu nehmen, um mit dir zu beten. Und du darfst diesen Raum heute Vormittag nutzen. Beende diese Zeit der Trennung von Gott heute. Wenn du dich noch nie für Jesus entschieden hast, dann gilt dir die Einladung genauso. Auch für dich kann heute der Tag sein, wo du diese Zeit beendest. Wo du diesen Schlüssel zum Himmel, zu Gott, der Buße umdrehst und sich die Ewigkeit bei Gott für dich öffnet. Das kann heute sein. Und jetzt möchte ich uns einladen, dass wir noch einmal genauer hinschauen. Wie geht Buße? Und ich möchte das mit uns zusammen machen, und zwar mit den ersten beiden Königen des Alten Testaments, des Volkes Israel. Geht mit mir zum ersten Buch Samuel, Kapitel 15. Die Rede ist von Saul und vom König David. Beide Könige waren vielversprechende Kandidaten. Beide Könige waren Ausnahmekandidaten, muss man sagen. Und beide Könige haben gravierende Fehler gemacht, massiv versagt. Der eine König wurde verworfen und fand ein schreckliches Ende. Der andere König wurde zum Vorfahr von Jesus selbst. Lasst uns gucken, womit das was zu tun hat. 1. Samuel Kapitel 15, wir beginnen mit Vers 12. Nein, ich erzähle ganz kurz den Hintergrund und dann beginnen wir mit Vers 12. Saul hatte den Auftrag bekommen von Gott, ein Volk, das, so beschreibt es das Alte Testament, ihr Sündenmaß voll gemacht hat. Und Gott nutzt jetzt das Volk Israel, benutzt es als sein Werkzeug, um die Sünde in diesem anderen Volk zu bestrafen. Und so schickt er sie zu den Amalekitern und sie sollen gegen sie kämpfen. Und das haben sie dann auch getan. Und die Aufgabe war, dass sie überhaupt niemanden verschonen sollten, noch nicht einmal die Tiere. Warum Gott das so sagt und wie wir das in unserem modernen Denken einordnen können, das wird mal ein Thema für eine andere Predigt sein. Aber das war der Auftrag an den König Saul. Er führt diesen Auftrag aus und sie ziehen sich zurück und feiern. Und dann heißt es da, dass Samuel, der Prophet, den König Saul sucht. Und in Vers 12 heißt es, und Samuel machte sich früh auf, um Saul am Morgen zu begegnen. Und es wurde dem Samuel berichtet, Saul ist nach Karmel gekommen und siehe, er hat sich ein Denkmal aufgerichtet. Danach hat er eine Schwenkung gemacht und ist hinübergezogen und nach Gilgal hinabgestiegen. Saul hat gefeiert und er hat sich ein Denkmal, ein Siegeszeichen, heißt es da, aufgerichtet. Und dann kommt Samuel zu ihm. Und auf einmal hört er unglaublich viel Tiergeräusche. Da sind Ziegen, da sind Esel, da sind Kamele und Kühe und Schafe, alles Mögliche. Saul hatte den Befehl nicht ausgeführt. In Vers 19 heißt es da, Entschuldigung, Vers 20, als Samuel ihn konfrontierte. Und Saul antwortete dem Samuel, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen und Schafe und Rinder, das Beste des Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Samuel hielt ihm vor in Vers 19, warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern bist über die Beute hergefallen und hast getan, was böse ist in den Augen des Herrn. Ganz klar, es war böse in den Augen des Herrn, was du da getan hast. Dann beschönigt er seine Schuld in den Vers 21, den wir eben gelesen haben. Ich habe das doch gemacht, was du gesagt hast, aber das Volk und so weiter. Und dann Vers 24, da sprach Saul zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Und dann Vers 30, widerspricht Saul, ich habe gesündigt, nun aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, damit ich den Herrn, deinem Gott, anbete. In diesem ganzen Kapitel, Kapitel 15, dieses Gespräch zwischen Samuel und Saul, wird deutlich, dass Saul seine Schuld nicht wirklich einsieht. Er sieht sie nicht ein. Er fährt jede Strategie auf, die es gibt, um irgendwie diese Schuld abzuwenden. Er sagt, ja, das Volk, das bei mir war, hat diese von den Tieren genommen. Aber ich habe das doch eigentlich getan, was du gesagt hast, aber doch nicht irgendwie richtig und so weiter. Er beschönigt seine Schuld, beschuldigt andere. Er sagt, ja gut, okay, am Schluss, jetzt hast du mich soweit, aber ehre mich doch bitte vor den Leuten, damit ich mein Gesicht nicht verliere. Das, was Saul hier tut, ist eine falsche Buße. Eine Buße mit einem dicken, fetten Aber. Aber. Bis dann in Vers 28 Samuel zu ihm sagt, da sprach Samuel zu ihm, der Herr hat heute das Königreich Israel von dir abgerissen und es deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. Der besser ist als du? Lasst uns mal denjenigen angucken, der da besser sein soll als Saul. Der Nachfolgekönig von dem König Saul ist nämlich David. David, als so seine Regentschaft eine gewisse Stabilität bekommen hat, dann schickt er seine Leute über 100 Kilometer Richtung Osten zu den Moabitern und sie sollen zu den Söhnen Ammon, heißt es da, das sind die Moabiter, und sie sollen dort eine Belagerung ausführen bei der Stadt Rama. Er selber bleibt gemütlich zu Hause und viele Bibelleser kennen diese Geschichte. Er ist zu Hause und er will sich mal die Beine vertreten, geht aufs Dach und beobachtet so von oben das, was in der Stadt passiert. Und dann sieht er, wie eine Frau badet. Ich weiß nicht genau, wieso sie das draußen tut und so in aller Öffentlichkeit, aber das ist mal ein anderes Thema. Auf jeden Fall sieht er sie und er ist hin und weg. Was macht ein König, dem keine Grenzen gesetzt sind? Kurzerhand lässt er seine Diener kommen, schickt zu dieser Frau, sie wird in den Palast gebracht und er schläft mit ihr. König David. Dann kann sie wieder nach Hause gehen. Beim Lesen stockt einem der Atem. Immer wieder, wenn ich an diese Geschichte komme, dann stockt mir der Atem, was dieser König da tut. Einige Zeit später, ich vermute mal ungefähr einen Monat, kommt eine Nachricht von dieser Frau, lieber König, ich bin schwanger. Und mein Mann ist da bei dem Feldzug, den du angeordnet hast, über 100 Kilometer östlich bei den Moabitern. Was jetzt? Der König David, der schickt einen Brief an sein Heer und lässt ihren Mann kommen, den Uria. Und er lässt ihn kommen und er fragt, ja, und wie laufen die Kämpfe? Ja, es läuft gut, wir sind dran, die Stadt ist fast gefallen. Okay, super, du bist ein treuer Kämpfer, schön, dass du hier bei uns bist. Und jetzt darfst du hier mit mir essen und dann darfst du gerne zu deiner Frau gehen. Ja, ist doch völlig klar, was der König David wollte, oder? Er wollte, dass der Uria einfach zu seiner Frau kommt, damit er nachher behaupten kann, das Kind ist von ihm. Hoffentlich ist der Uria auch rothaarig, denn das war David ja, dann wird es eben noch weniger auffallen. Uria sagt, das mache ich nicht. Meine Kameraden, die sind da am Kämpfen. Ich gehe doch jetzt nicht einfach zu mir nach Hause. Ich schlafe mit deinen Dienern irgendwo hier im Palast. Plan ist nicht aufgegangen. Nächster Tag, neuer Versuch. David holt wieder diesen Uria. Und er sagt, Uria, jetzt, also du bist so ein guter Knecht hier für mich, ein guter Diener. Wir wollen zusammen feiern. Und er tischt alles auf, was er hat und vor allen Dingen auch den besten Wein. Und es steht ganz offen da in 2. Samuel Kapitel 11, dass er den Uria betrunken macht. Er dachte, ja, betrunken, das wird funktionieren. Und dann schicke ich ihn zu seiner Frau. Wieder nicht. Der Uria geht einfach nicht. Und dann am nächsten Tag geht er wieder zurück da zum Herr. David weiß sich nicht anders zu helfen. Er gibt diesem Uria einen Brief mit, versiegelt und verschlossen. Für den Feldherrn, für den Befehlshaber dort bei den Moabitern, Joab. Und in diesem Brief steht, dass der Uria ganz nach vorne an die Front gehen soll, an der Stelle, wo der Joab sieht, aha, bei den feindlichen Truppen auf der Mauer, die sind ziemlich gute Schützen. Und dort setze ihn ein und dann zieht ihr euch alle zurück hinter den Uria, damit er praktisch da ganz alleine die optimale Zielscheibe wird. Was passiert, und das hat David so bezwecken wollen, Uria kommt um. Kurz danach holt er die Frau zu sich in den Palast, sie heiraten. Und jetzt könnte man sagen, wenn sie nicht gestorben sind, nein, nicht bei Gott. Ganz offen fällt Gott das Urteil über das, was David da getan hat, in Kapitel 11, am Ende von Vers 27. Dort heißt es, aber die Sache, die David verübt hatte, war böse in den Augen des Herrn. Die gleiche Formulierung wie beim König Saul. Gibt es überhaupt keinen Unterschied? Und dann setzt Samuel nochmal einen drauf. Nathan, ein anderer Prophet. Und er sagt, warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet? Wieder genau die gleiche Formulierung wie bei Saul. Indem du tatest, was vor seinen Augen böse ist. Uria hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Ganz klar formuliert Gott, das ist deine Schuld. Das ist genauso, als hättest du selber das Schwert in diesen Uria hineingerammt. So interpretiere ich das, was du getan hast. Es ist böse in den Augen des Herrn. Und dann kommt Vers 13. Da sprach David zu Nathan. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Kein Aber, kein Beschönigen, nichts. Das ist der einzige Satz, den David da sagt. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Wir reden darüber, was Buße ist. Das ist genau das. Kein Aber. Deswegen gibt es die Begnadigung. Deswegen sagt Gott, mit dir gehe ich weiter. Deswegen hat Gott erlaubt, dass er ein Stammvater, ein Vorfahre von Jesus selbst war. Er hat mindestens genauso viele Fehler gemacht wie Saul. Mindestens, wenn nicht sogar heftiger. Aber wer will das schon beurteilen? Der einzige Unterschied ist, dass David das Aber weglässt. So geht Buße. Und das ist etwas Geniales. Es ist faszinierend. David lässt uns aufgrund von dem, was er da erlebt hat, in sein Herz hineinschauen. Geht mit mir zu Psalm 51. David schreibt nach diesem Erlebnis ein Lied und er gibt diesem Lied eine Überschrift. Soll ich euch die mal vorlesen? Ein Psalm Davids, entstanden, nachdem der Prophet Nathan zu David gekommen war, weil David mit Bathseba Ehebruch begangen hatte. Und David lässt uns in sein Herz schauen. Ich lese bis Vers 9. Sei mir gnädig, o Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus, wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich. Damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Du weißt es, von Geburt an lastet Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. So lehre mich doch im tiefsten meines Herzens Weisheit. Reinige mich von meiner Sünde, so wie der Priester dies mit einem Ysopbüschel tut. Dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab, dann werde ich weißer sein als Schnee. Das sind die Gedanken in Davids Herz, als das passierte. Reinige mich, so wie es der Priester mit einem Ysopbüschel tut. Ein Ysopbüschel ist eine Pflanze mit einem längeren Stiel und so eine schwammartige Blüte obendran. Die wurde verwendet, um bei einem Opfer dieses Büschel in das Blut zu tunken und dann jemanden zu besprengen, also zu bespritzen. Als erstes, ganz wo das Wort Ysop verwendet wird im Alten Testament, ist bei der Gelegenheit, wo das Volk Israel in Ägypten ist und bei der 10. Plage, wo sie das Blut von einem Lämmchen an die Türschwellen und an die Seiten Zagen der Türe schmieren sollten, damit der Gerichtsengel vorbeigeht. Immer dann, wenn Ysop erwähnt wird, diese Pflanze, geht es darum, dass jemand das Leben lassen muss, damit Sünde vergeben werden kann. Und da heißt es in Johannes 19 von der Kreuzigung von Jesus, Vers 29 und 30, da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Ysopstengel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Ich kann mir es nicht anders vorstellen, dass die Jünger, als sie verstanden, dass was Jesus da getan hat, war ein Opfer, und sich in Erinnerung riefen, dass ja mit Ysop da dieser Essig an den Mund von Jesus geführt worden ist, dass dort eine Opferhandlung passierte. Alle Bilder für ein Opfer waren vorhanden. Und das ist die Grundlage für Buße. Buße ohne Aber. Was ist Buße? Buße ist die schonungslose Erkenntnis, dass Gott im Recht ist, und die Bitte um Begnadigung. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte diese Predigt beenden. Von Karl dem Großen wird eine Begebenheit erzählt, wo Adlige zu ihm kamen und sagen, Majestät, dort wird eine adlige Frau angeklagt und es ist eine schlimme Sache, die sie gemacht hat und darauf steht die Todesstrafe. Und das ist für den Adelsstand so peinlich und so deprimierend. Morgen ist das Gericht und wir bitten dich, Majestät, begnadigen Sie bitte diese adlige Frau. Und dann soll Karl der Große gesagt haben, begnadigen kann ich erst, wenn sie verurteilt wurde. Das ist Buße. Das ist die Basis für Buße. Begnadigen kann ich erst, wenn sie verurteilt wurde. In Jesus ist deine Schuld verurteilt worden. Durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz hat Gott das Urteil über deine und meine Schuld gesprochen. Und jetzt will er begnadigen. Er liebt es zu begnadigen. Er will nichts lieber tun als das. Aber er möchte keine Marionetten. Er braucht die Buße von dir und mir. Und wenn wir das tun, dann macht er das. Und er wäscht uns rein von unserer Schuld, dass wir weißer werden wie Schnee, so sagt es David in seinem Lied. Möchtest du das heute machen? Die Einladung steht. Du darfst, ob du schon lange mit Jesus unterwegs bist oder ganz neu, mach das heute. Heute ist Raum für Buße. Es ist die Gelegenheit zur Buße. Die Einladung steht. Ich bete noch und während dem Gebet darf die Band gerne schon mal hier hochkommen und uns danach anleiten zu einem Abschlusslied. Herr Jesus Christus, für mich ist es immer wieder unfassbar, wie gerne du bereit bist, uns zu vergeben. Und Herr Jesus, vielleicht ist heute Morgen jemand hier im Gottesdienst, der leidet, dem seine Schuld jetzt in diesem Moment wirklich bewusst ist, Befreiung möchte. Oh Herr Jesus, ich möchte dich so bitten, öffne einen Raum für Buße heute Morgen, damit diese Freundschaft mit dir stattfinden kann. Amen.